Liebe Gemeinde, geliebte Menschen, es sind wieder nur zwei Worte im hebräischen Text. Bei Luther sind es vier. Du sollst nicht Ehe brechen. Was ist das? Das Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, fing mit einer Frage an. Da fragte der biblische Ausleger: Gottes Gebote sind kurz, müssen die Erklärungen lang sein? Und da dachte ich, nö, eigentlich nicht. Es ist ja so eindeutig. Oder wollen wir wirklich so kleinlich sein, an dieser Stelle jetzt genau festzulegen, was genau nun ein Ehebruch ist? Ist das Verhandlungs- und Auslegungssache? Die Frage, welcher Grad von Intimität verletzt sein muss, dass ein Ehebruch ist? Oder anders gefragt, wie weit muss es gehen, damit es irgendwie gilt oder nicht? Und ich weiß auch nicht, ob ihr solche Einzelheiten von der Kanzel hören wollt. Das alles ist ja Intimbereich und das gehört nicht auf die Kanzel. Auch die Kanzel ist Öffentlichkeit. Es sind, und es ist wichtig, immer nur genau zwei und absolut nur zwei Menschen, die das alles betrifft. Nur zwei. Das wird im Rahmen der Gemeinde manchmal etwas anders ausgelegt. Ich glaube, es sind nur zwei, höchstens drei. Und der Dritte, der öffnet diese Ehe, weil es keiner ist, der sich von außen reinsteckt, sondern es ist Gott. Das ist der Dritte, der dabei ist. Wenn diese zwei losgegangen sind unter der Voraussetzung, ich bin der Herr, dein Gott, dann ist man zu zweit nicht allein. Und wenn es so ist und wenn diesem Dritten unser ganzes Leben gehört, dann ist er eben auch der Herr über unsere Intimitäten. Dann ist er also dabei und dann geht ihn alles an, was die andere nichts angeht. Ist es also dann doch so, dass alles verboten ist? Und kommen sie dann doch hier endlich ans Licht und zur Sprache die Sünden, die so interessant sind? Warum eigentlich? Es scheint ja zu allen Zeiten so gewesen zu sein, dass die Frage nach dem Intimen, besonders unter frommen Menschen, eine ganz heikle Frage gewesen ist. Und oft haben die Themen rund um alles, was mit Sexualität hat, Menschen extrem stark beschäftigt. Viel stärker als zum Beispiel die Frage nach dem Eigentum. Dazu kommen wir, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin, beim nächsten Mal. Und bei der Frage nach den Intimitäten ist man viel schneller als anderswo dabei, hier Sünde zu diagnostizieren. Warum eigentlich? Intimität braucht Schutz auch vor der Öffentlichkeit. Und auch die Gemeinde ist Öffentlichkeit. Hier bedarf es großen Fingerspitzengefühls. Denn natürlich muss und darf auch darüber gesprochen werden. Denn was zwei Menschen in Liebe verbindet, das ist nicht nur besonders stark, es ist auch ganz besonders zerbrechlich. Es kann Schaden nehmen und es kann Schaden anrichten. Also im Hebräischen nur zwei Worte, bei Luther vier, die eigentlich alles regeln und vermeintlich einfach zu befolgen sind für uns, die wir keine Ehebrecher sind. Das ist genauso einfach wie beim letzten Mal für uns alle, die wir keine Mörder und Totschläger sind. Dieses Gebot ist hier im Gottesdienst quasi selbsterklärend. Wir wollen ja nicht miteinander aushandeln, was es genau bedeutet, unzüchtig zu sein. Denn diese Frage steht ja eigentlich dahinter. Die Frage danach, was züchtig und was unzüchtig ist oder angemessen oder nicht angemessen oder wie man eben lebt als Christ und wie eben ganz bestimmt nicht. Und so wurde dieses Gebot in Gemeinden oft auch praktisch gelebt als ein gegenseitiges Sich-Belauern. Wo ist die Grenze und wo ist sie schon überschritten? Ist dieses Gebot da, genau diese Frage zu regeln? Ich glaube, nein. Verbietet es alles, was menschlich und allzu menschlich ist? Nein. Erklärt es uns, was normal ist und was uns Freude machen darf? Auch nicht. Sperrt dieses Gebot unsere Triebe, Begierde und Lüste ein, die wir haben, weil wir Menschen sind und weil Gott uns damit ausgestattet hat? Ich glaube auch nicht. Aber so ist es ja oft verstanden worden. Und Jesus hat seinen Anteil daran, dass es so verstanden worden ist. Denn wie beim letzten Mal, als es um die Frage nach dem Leben ging, treibt Jesus das Ganze auf die Spitze. Oder andersherum gesagt, er geht den Dingen noch tiefer an die Wurzel. Er radikalisiert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir haben gerade gehört, dass Jesus etwas, was vielleicht noch praktisch ganz gut zu handeln ist, in einen Bereich hineinbringt, in dem sich im Grunde keiner mehr irgendwie freisprechen kann. Wenn es also nach ihm ginge, und es geht uns ja nach ihm, die wir hier sitzen, sind ja seine Menschen. Und wenn es nach einem geht, dann soll es nach ihm gehen. Wenn es also nach ihm ginge, dann kann keiner von uns, der Augen im Kopf hat und noch Gedanken dazu und keiner, der Hände hat und noch Empfindungen dazu, keiner kann sagen, mich geht das alles nichts an. Ich bin da völlig unberührt und denke da nicht dran. Mich betrifft das nicht. Jeder Mensch hat, Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, hat Augen, Ohren, Sinne, jeder denkt und fühlt, jeder hat Sehnsüchte, weil er merkt, dass er selber noch nicht alles ist. Jeder braucht etwas und jeder braucht jemanden. Und keiner kann sich davon freisprechen. Vielleicht vor den anderen, vielleicht auch vor sich selbst, aber nicht vor Gott. Und das müssen wir auch gar nicht, weil Gott uns kennt und weil er uns gemacht hat, wie wir sind. Aber dann kommt Jesus mit seinen radikalen Forderungen, seinen radikalen Aussagen. Und wieder müssen wir uns fragen, warum? Warum macht er das? Warum fordert Jesus etwas von uns, was nach menschlichen Möglichkeiten nicht erfüllbar ist? Was will er uns damit zeigen und vor Augen führen? Und wieder, wie auch beim letzten Mal, glaube ich nicht, dass er das tut, um uns zu zeigen, wie klein wir sind und wie schäbig und wie verdorben. Und in diesem Zusammenhang jetzt, wie wir getrieben sind von unseren Lüsten oder von unserer, entschuldigt den Begriff, Geilheit. Er will nicht zeigen, wie wir Menschen sind in den Abgründen. Ich glaube, es geht Jesus um etwas anderes. Er öffnet Möglichkeiten, die nicht unsere sind. Ich glaube, Jesus geht es um große Möglichkeiten, die Gottes Möglichkeiten sind. Gottes Gebot, ich sagte es ganz am Anfang irgendwann mal, eröffnet uns, auch wenn es uns zunächst befremdet, Freiheiten, die wir ohne diese Gebote nicht hätten. Und warum ist das so? Weil auch als Überschrift für dieses Gebot gilt, was als Überschrift über alle Gebote gilt, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist der Anfang von allem. Ich bin der Herr, dein Gott. Also müsste man auch dieses Gebot in Gänze wieder so formulieren, ich bin der Herr, dein Gott, darum gilt, du wirst die Ehe nicht brechen. Oder vielleicht anders formuliert, du wirst die Liebe nicht verletzen. Denn ich glaube nicht, dass wir uns hier festlegen müssen auf die Menschen, die verheiratet sind. Das klingt vielleicht paradiesisch, das klingt vielleicht sehr idealistisch. Und was die verheirateten Menschen angeht, so widerspricht das auch jeder Statistik. In Deutschland wird im Moment noch jede dritte Ehe geschieden. Gottes Gebot eröffnet uns Freiheiten, die wir ohne dieses Gebot nicht hätten. Und ich werbe sehr dafür, die Gebote genauso zu sehen. Nicht als Gefängnis und als Einengung, sondern als Freiheit. Wir dürfen, und das ist mit Sicherheit sehr, sehr naiv, die Ehe, die Gott uns schenkt und stiftet, als haltbar voraussetzen und als unzerbrechlich. Nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er uns das schenkt. Und um jetzt fortzukommen von den Überlegungen, was in diesem Zusammenhang gerade noch erlaubt ist und was schon Sünde ist, will ich, um über die Ehe zu sprechen, ein anderes Bild hinzuziehen. Ihr ahnt es vielleicht schon. Ein Bild, das die Bibel selber benutzt. Was hängt bei Kapteiners an der Haustür draußen, wenn ihr hinten seid, ne? Man weiß, wo man euch finden kann. Das war bei uns zu Hause übrigens auch so. Gott benutzt, wenn er von der Liebe, vom Zusammensein zweier Menschen spricht, das Bild des Gartens. Im 1. Mosebuch lesen wir, da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde, vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensatem. so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann legte Gott der Herr in Eden im Osten einen Garten an und setzte dort den Menschen hinein, den er geformt hatte. Gott der Herr ließ aus dem Ackerboden allerlei Bäume wachsen, verlockend anzusehen und mit köstlichen Früchten. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ein Strom entspringt in Eden, der den Garten bewässert. Gott der Herr nahm also den Menschen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn bebaue und hüte. Da ist immer nur die Rede von einem. Der ist gemerkt, der eine Mensch, aber das sind zwei. Das sind zwei, die so zusammengehören, dass sie einer sind, der Mensch. Wir sind im Garten. Als ich das so gebastelt habe, dachte ich mir, das erinnert mich an das, was Garten für mich als Kind bedeutet hat. Unser Familienrückzugsort. Was bedeutet Garten? Gemütlichkeit, ein bisschen Idylle, aber natürlich Arbeit, in erster Linie Arbeit. Es bedeutet, selber etwas zu schaffen, gemeinsam etwas anzubauen, gemeinsam etwas zu gestalten und zu ernten. Garten bedeutet aber auch, das Unvermeidbare, das sich auch einstellt, anzunehmen und lieben zu lernen. Das Zufällige, was da auch wächst und sich eingesät hat, zu entdecken, dem Raum zu machen. Garten bedeutet, unentwegt Unkraut zu zupfen, unentwegt zurückzuschneiden, zu pflegen, Geduld zu haben mit dem, was wachsen soll, aber auch die Früchte genießen. Das eigene kleine Reich, Rückzug, Privatheit, Intimität. Deswegen fand ich dieses Bild äußerst passend. Und nicht zuletzt darum, weil der Garten auch die Jahreszeiten widerspiegelt, zumindest in unseren Breiten. Und das ist ja auch für das Zusammensein zweier Menschen ein schönes Bild. Der Frühling, die Zeit der Erwartung und der Aussaat, der Sommer, die Zeit von Leichtigkeit und Blüte, der Herbst, die Zeit von Arbeit und Ernte und der Winter, die Zeit von Rückzug und Ruhe. Und dann beginnt das alles wieder von vorn. Der Garten erzählt uns vom Kreislauf des Lebens. Und so sind die Geschichten von Lebensgärten, Liebesgärten oder Ehegärten ziemlich vielfältig, so wie wir Menschen auch sind. Und diese Geschichten wollen erzählt und erinnert werden. Das Bild, mit dem die Bibel dieses erste Miteinander erzählt, von Zweien, die so miteinander verbunden sind, dass sie wie einer gelten, dieses Bild ist sehr stark, die Ehe als Garten. Also gehen wir hinein in diesen Garten der Ehe und betrachten Aussaat und Ernte, die Blumen und das Unkraut, die Mühen und die Freuden. Zu diesem Zwecke und zur Anschauung habe ich ein paar Gartengeräte mitgebracht. Nicht, dass euch die nicht unvertraut wären, aber ich dachte, man sieht die mal besser. Ein Spaten. Das ist kein sehr romantisches Bild, aber auch ein Spaten wird gebraucht. Im Garten wird Verborgenes nach oben gebracht. Das Erdreich wird gelockert. Es muss vorbereitet werden für die Aussaat im Frühjahr. Es ist immer wieder notwendig, auch im Garten der Ehe, den Spaten anzusetzen und umzugraben. Das, was sich festgetreten hat, wieder aufzubrechen. Das, was verhärtet ist, wieder zu lockern. Was verloren gegangen ist, wieder ans Licht zu bringen. Das bildet die Grundlage für alles, was wachsen will. Dann ein Gerät. Für mich heißt das Harke, andere sagen Rechen dazu. Also ihr wisst aber, was ich meine. So ein Gartengerät, das man braucht, um den Boden zu ebnen. Und das hilft, Laubäste und Störendes von den Beeten zu entfernen. Wenn wir so einen Rechen in unserem Ehe- und Liebesgarten in die Hand nehmen, dann geht es nicht darum, alles glatt zu machen. Das wird uns nie passieren. Aber man kann immer wieder ansetzen, man muss immer wieder ansetzen, um Missverständnisse auszuräumen, die sonst zu großen Hügeln werden. Immer wieder ansetzen und beseitigen, was daran hindert, dass die gemeinsame Saat aufgeht. Das ist eine Arbeit, die niemals aufhört. Immer wieder muss nachgehakt werden. Und dann habe ich etwas mitgebracht, was sehr unromantisch ist, aber dringend dazugehört, der Dünger. In meinem Falle Tomaten, aber der beste Boden braucht ab und zu wieder einen Dünger. Die Früchte werden besser, die Blumen prächtiger, wenn es ab und zu einen Nachschub an Energie gibt. Auch der Garten, die Erde im Garten der Ehe braucht ab und zu wieder eine Auffrischung. Gemeinsame Zeit, Momente, die uns beiden gut tun, die kleinen Aufmerksamkeiten und, wie ich mir von Menschen, die sehr lange verheiratet sind, habe sagen lassen, man braucht Raum für Gespräch. Und dabei muss dieser Dünger passen und er muss wohl dosiert sein. Es reicht nicht einfach viel auszukippen, sondern es muss passen und ich muss den Boden, den ich ernähren will, kennen. Und ich muss mich darauf einlassen, was tut ihm gut und wie viel braucht er und wann. Düngen ist eine Kunst, habe ich mir sagen lassen. Aber das kann man miteinander lernen. Man muss es lernen. Und natürlich die Gießkanne. Sie erinnert uns daran, dass unser Garten regelmäßig bewässert werden muss. Das ist eine Binsenweisheit, dass ohne Wasser verdorrt, was wir gesät und gepflanzt und gedüngt haben und sei es noch so schön. Wasser ist nichts Besonderes. Wasser ist das Alltägliche, die Basisversorgung, aber überlebenswichtig. Im Ehegarten braucht es die Treue, den Respekt, die Anteilnahme, die kleinen Gesten der Zuwendung und vor allen Dingen das Wasser der Zuverlässigkeit. Nichts Besonderes, aber überlebenswichtig. Und dann ist noch eine Hacke dabei, eine gute Hilfe beim Unkrautjäten. Immer wieder müssen wir auch entfernen, was wild aufgeht und was die Saat zu ersticken droht. Das ist ja auch da. In unserem Ehegarten wächst auch, was wir gar nicht wollen und was uns zuweilen überhaupt nicht gefällt. Und manches müssen wir immer wieder entfernen, weil es immer wieder kommt. Und auch dabei muss man barmherzig sein mit der Tatsache, dass das dazugehört zum Garten, das Unkraut. Kein Garten ist so schön und so gepflegt, dass sich niemals wieder irgendwas da ansiedelt, was wir nicht haben wollen. Das Unkraut und das Entfernen gehört zum Garten dazu. Aber wahrscheinlich muss auch die Hacke richtig angesetzt werden, denn nicht alles, was uns zunächst fremd vorkommt, muss ja gleich weg. Es soll auch schon passiert sein, dass man Pflanzen hat einfach wachsen lassen und entdeckt hat, dass es gar kein Unkraut ist, sondern etwas sehr Schönes, etwas zumindest Neues oder Interessantes. Und manchmal lässt sich das, was dauerhaft sich eingesät hat, gar nicht vertreiben. Und es kann sein, dass man es im Garten willkommen heißen muss. Und dann natürlich Pflanzen, Samen. Ich habe hier mal so eine geblümte Kiste als Sinnbild dafür. Vieles können wir selber säen und pflanzen. Der Garten ist nicht nur wild, sondern auch ein Gestaltungsraum. Das hat seine Zeit. Manches sät und legt man vorausschauend aus. Im Herbst schon werden Blumenzwiebeln in die Erde gelegt und dann hat man so einen Traum, eine Vorstellung, was da kommen soll. Samen werden gesät und dann sind die Pflanzen noch nicht da, sondern sie brauchen Zeit. Kleine Pflänzchen werden in die Erde gesteckt und dann nimmt das Wachsen seinen Lauf. Und das passiert ganz von allein. So ist das in der Ehe wohl auch, dass manche Dinge gestaltet werden müssen und gepflegt und manche Dinge kommen ganz von allein. Wie bei zwei Menschen, die das Geschenk der Liebe erhalten, wie ein Samen, den sie nicht gemacht haben. Manches wächst in der Beziehung, anderes muss dann auch immer wieder nachgesät werden und manchmal muss man ganz neu anpflanzen, damit der Ehegarten lebendig bleibt. So ist also dieses Bild, gebe zu, stark romantisiert, aber vielfältig wie unser Leben auch. Ich weiß nicht, wie eure Lebens-, Ehe- und Beziehungsgärten aussehen. Es gibt ja auch Steingärten. Es gibt Gärten, in denen sehr viele Bäume sehr viel Schatten spenden. Es gibt vieles in unseren Ehe- und Beziehungsgärten, das haben wir gar nicht gepflanzt, das war schon da und das wird uns überdauern und wir müssen damit leben. Licht und Schatten. Unsere Gärten sind aber auch Lebensraum für viele andere Geschöpfe, für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für Menschen, die mit uns sind. Und jeder hat auch eine andere Auffassung, wie so ein Ehe- und Liebes- und Lebensgarten auszusehen hat. Mancher liebt es ordentlich und sehr übersichtlich, damit er sich wohlfühlt. Der andere mag es wild und urwüchsig. Der eine plant und legt Wege an und der andere schaut einfach, was von selbst entsteht und findet das wunderbar. Der eine braucht die Geborgenheit von Zaun und Sichtschutz und der andere mag es offen und frei. Und so unterschiedlich sind wir auch. Gemeinsam uns allen ist, dass unsere aller Gärten keine Paradiese sind. Nicht unsere Liebes- und unsere Ehegärten sind Paradiese. Und sie müssen das auch nicht sein. Unsere Gärten sind ja Gärten in der Welt, auch im übertragenen Sinne. Und sie sind von der Welt. Und sie sind mit uns bevölkert, also mit Menschen. Das Bild vom Garten erzählt aber auch von der großen Hoffnung, und von der Freiheit, die das Gebot von der Unverbrüchlichkeit der Liebe uns eröffnet. Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Du wirst die Liebe nicht verletzen. Gott traut uns Großes zu, fast schon Übermenschliches. Die Bibel erzählt also, Gott der Herr nahm den Menschen, diese zwei, die eins sind, und setzte ihn in den Garten von Eden, damit sie ihn bebauen und behüten. Ein idealistisches Bild, mit Sicherheit. Es steht aber fest, dass unser Garten Gott gehört. Er ist der Herr, er hat ihn angelegt und er schützt ihn. Und er schützt ihn auch vor uns selbst. Er ist der Herr und alles ist bei ihm möglich. Am Schluss muss noch mal etwas zur Sprache kommen, ohne dass es nicht geht. Und das viel wichtiger ist als die kleinteiligen Fragen, was schon Sünde ist und vor wem und warum. Am Ende geht es um Treue. Die Treue ist das Wichtigste von allem. Die Treue ist kein Gebot. Man kann Treue nicht gebieten. Sie ist ein Versprechen, das wir uns gegenseitig geben. Und in dem Moment, in dem wir es uns geben, wissen wir, dass dieses Versprechen eigentlich größer ist als wir. Treue ist ein Name Gottes. Treue ist etwas, was Gott unserem Leben hinzufügt und das uns immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Wir sagen, Gottes Treue ist an jedem Morgen neu und das gilt auch für uns, die wir seine Menschen sind. Treue zwischen Liebenden heißt eben nicht verletzen, was heilig ist, nicht zerstören, was intim ist, nicht beschädigen, was in Liebe wehrlos ist. Die Treue ist ein Versprechen, das größer ist als wir selbst. Aber Gott macht sie möglich, weil Gott die Liebe möglich macht. Und Gott macht Liebe möglich, weil er Vergebung möglich macht. Etwas, was wir nicht haben, was er uns schenkt. Die Bibel bezeugt, dass Gott selbst die Liebe ist. Also ist nichts verletzlicher und stärker zugleich als die Liebe. Also ist so auch Gott verletzlich in seiner Liebe zu uns, verletzlich bis zum Tod, aber in seiner Liebe zu uns stärker als der Tod. Amen.